Meine Mutter hat sich die erste Zigarette des Tages angezündet. Ihre Liebste, die einem beim Aufwachen die Lunge verbrennt. Dann ist sie vors Haus gegangen, um die weiße Pracht zu bewundern, die das ganze Viertel bedeckte. In der Nacht waren mindestens 10 Zentimeter Schnee gefallen. Sie blieb trotz der Kälte lange draußen stehen, rauchend und die unwirkliche Stimmung genießend, die sich über ihren Garten gelegt hatte. Sie fand es schön, all dieses Nichts, diese Auslöschung der Farbe und der Linien. Plötzlich hörte sie ein Geräusch, das durch den Schnee gedämpft wurde. Der Briefträger hatte gerade die Post auf den Boden fallen lassen, unter den Briefkasten. Meine Mutter ging hin, um sie aufzuheben, und sah sich vor, wo sie mit den Hausschuhen hintrat, damit sie nicht ausrutschte. Die Zigarette noch im Mundwinkel, dicke Rauchwolken in die eisige Luft schickend, beeilte sie sich, wieder ins Haus zu kommen, um ihre kältetauben Finger aufzuwärmen. Sie warf einen schnellen Blick auf die verschiedenen Umschläge. Traditionelle Grußkarten, die meisten von ihren Studenten, eine Gasrechnung, etwas Werbung. Aber auch Briefe an meinen Vater. Die Kollegen vom CNRS und seine Doktoranden wünschten ihm alle ein frohes neues Jahr. Und da lag sie, in dieser vollkommen gewöhnlichen Januarpost. Die Postkarte. Sie hatte sich ganz unscheinbar zwischen die Umschläge gemogelt, so als hätte sie sich versteckt, um nicht aufzufallen. Was meine Mutter sofort stutzig machte, war die Schrift. Seltsam, unbeholfen, eine Handschrift, die sie noch nie gesehen hatte. Dann las sie die 4 Vornamen, die untereinander standen wie eine Liste. Ephraim, Emma, Noemi, Jacques. Es waren die Vornamen ihrer Großeltern mütterlicherseits, ihrer Tante und ihres Onkels. Alle 4 waren 2 Jahre vor der Geburt meiner Mutter deportiert worden. Sie waren 1942 in Auschwitz gestorben. Und 61 Jahre später tauchten sie in unserem Briefkasten wieder auf. An diesem Montag, dem 6. Januar 2003. »Wer schickt mir denn so eine schreckliche Karte?«, fragte sich Lelia. Meine Mutter bekam furchtbare Angst, als bedrohte sie jemand, lauernd im Dunkel der Zeit. Ihre Hände begannen zu zittern. »Schau mal, Pierre, was ich in der Post gefunden habe.« Mein Vater nahm die Karte und inspizierte sie eingehend, aber es gab keine Unterschrift, keine Erklärung, nichts, nur diese Vornamen. In meinem Elternhaus wurde die Post damals vom Boden aufgesammelt, wie man Fallobst aufliest. Denn unser Briefkasten war so alt geworden, dass er mit der Zeit nichts mehr hielt. Ein richtiges Sieb. Aber wir liebten ihn so, wie er war. Ihn zu ersetzen kam niemandem in den Sinn. In unserer Familie wurden Probleme nicht auf diese Weise gelöst. Wir lebten mit den Dingen, als verdienten sie die gleiche Rücksicht wie Menschen. An Regentagen wurden die Briefe nass. Die Tinte zerfloss und die Worte wurden für immer unlesbar. Am schlimmsten erwischte es die Postkarten, unbekleidet, wie junge Mädchen, im Winter mit bloßen Armen ohne Mantel. Hätte der Verfasser dieser Postkarte einen Füllfederhalter benutzt, um uns zu schreiben, wäre seine Botschaft dem Vergessen anheimgefallen. Wusste er das? Die Karte war mit schwarzem Kugelschreiber verfasst worden. Am nächsten Sonntag rief Lelia die ganze Familie zusammen, das heißt meinen Vater, meine Schwestern und mich. Als wir um den Esstisch versammelt waren, ging die Karte von Hand zu Hand. Wir schwiegen eine ganze Weile, was bei uns nicht üblich ist, vor allem nicht sonntags beim Mittagessen. In unserer Familie gibt es normalerweise immer jemanden, der etwas zu sagen hat und sofort damit herausrücken möchte. Diesmal wusste niemand, was er von dieser aus dem Nichts kommenden Nachricht halten sollte. Die Postkarte war sehr banal, eine typische Ansichtskarte mit einer Fotografie der Opéra Garnier, wie sie zu Hunderten auf den Eisenständern in den Tabaks in ganz Paris zu finden sind. »Warum die Opéra Garnier?«, fragte meine Mutter. Niemand wusste eine Antwort darauf. »Das ist der Poststempel des Louvre. Meinst du, wir können dort mal nachfragen?« »Es ist riesig, das größte Postamt von Paris. Was sollen sie dir da sagen können?«
»Du meinst, das war Absicht?«
»Ja, die meisten anonymen Briefe werden vom Postamt Louvre aus verschickt.«
»Die Karte ist nicht mehr neu. Sie ist mindestens 10 Jahre alt«, bemerkte ich. Mein Vater hielt sie ins Licht.
Er betrachtete sie aufmerksam und kam zu dem Schluss, dass die Fotografie aus den 90er Jahren stammen musste. Die Farbgebung des Abzugs mit seinen satten Magentatönen sowie das Fehlen von Werbeplakaten rund um die Opera Garnier bestätigten meine Vermutung. »Ich würde sogar sagen, aus den frühen 90er Jahren«, präzisierte mein Vater. »Wie kommst du darauf?«, fragte meine Mutter. »Weil 1996 die grün-weißen SC-10-Busse mit offener Heckplattform, von denen ihr einen im Hintergrund seht, durch die RP-312 ersetzt wurden.« Niemand wunderte sich, dass mein Vater sich mit der Geschichte der Pariser Busse auskannte. Er hat zwar nie ein Auto gefahren, geschweige denn einen Bus, aber er war Forscher und sein Beruf brachte es mit sich, dass er aus vielerlei Bereichen, die ebenso verschieden wie hochspezialisiert waren, eine Unmenge von Details kannte. Mein Vater hat ein Gerät erfunden, das den Einfluss des Mondes auf die irdischen Gezeiten berechnet und meine Mutter Chomskys Abhandlungen zur generativen Grammatik übersetzt. Die beiden zusammen wissen also eine unvorstellbare Menge an Dingen, von denen die meisten im konkreten Leben gänzlich nutzlos sind. Außer manchmal, wie an jenem Tag. Warum eine Karte schreiben und dann 10 Jahre warten, bis man sie abschickt? Meine Eltern stellten sich weitere Fragen. Mir selbst war die Postkarte völlig egal. Die Liste der Namen dagegen ließ mich aufhorchen. Diese Menschen waren meine Vorfahren und ich wusste nichts über sie. Ich wusste nicht, welche Länder sie bereist, welche Berufe sie ausgeübt hatten, wie alt sie waren, als sie ermordet wurden. Hätte man mir ihre Porträts gezeigt, hätte ich sie unter Fremden nicht wiedererkannt. Dafür schämte ich mich. Als das Mittagessen beendet war, verwahrten meine Eltern die Postkarte in einer Schublade und wir sprachen nie wieder darüber. Ich war 24 Jahre alt und mich beschäftigten im Moment vor allem mein Leben und die Geschichten, die ich schreiben wollte. Ich löschte die Erinnerung an die Postkarte aus meinem Gedächtnis, nicht aber den Vorsatz, meine Mutter eines Tages zu unserer Familiengeschichte zu befragen. Doch die Jahre vergingen und ich nahm mir nie die Zeit dazu. Bis ich 10 Jahre später kurz vor der Entbindung stand. Der Muttermund hatte sich schon etwas geöffnet. Ich musste liegen, damit das Baby nicht zu früh kam. Meine Eltern hatten angeboten, mich ein paar Tage bei sich aufzunehmen. Da bräuchte ich nichts zu tun. Während ich auf die Geburt wartete, dachte ich an meine Mutter, an meine Großmutter, an die Reihe der Frauen, die vor mir ein Kind bekommen hatten. Und plötzlich wollte ich unbedingt die Geschichte meiner Vorfahren hören. Lelia führte mich in das Büro, in dem sie den größten Teil ihrer Zeit verbringt. Dieses Büro, das mich immer an einen Bauch erinnert hat, tapeziert mit Büchern und Aktenordnern, getaucht in das winterliche Licht der Pariser Banlieue, die Luft stickig von Zigarettenrauch. Ich legte mich unter das Bücherregal mit seinen alterslosen Gegenständen, den Erinnerungsstücken, bedeckt von einer zarten Schicht Asche und Staub. Meine Mutter griff nach einer grün-schwarz gesprenkelten Schachtel, einer von 20 Archivschachteln, die alle gleich aussahen. Als Jugendliche wusste ich, dass diese in den Regalen aufgereihten Schachteln Spuren der dunklen Geschichten aus der Vergangenheit unserer Familie enthielten. Sie erinnerten mich an kleine Särge. Meine Mutter nahm ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand. Wie alle pensionierten Lehrer blieb sie in jeder Lebenslage Lehrerin. Es betraf selbst ihre Art, Mutter zu sein. Lelia war bei ihren Studenten an der Universität von Saint-Denis sehr beliebt. In den gesegneten Zeiten, als sie im Hörsaal rauchen und zugleich Linguistik unterrichten konnte, tat sie etwas, das ihre Studenten faszinierte. Außerordentlich geschickt vermochte sie, die Zigarette vollständig abbrennen zu lassen, ohne dass die Asche, die zwischen ihren Fingerspitzen einen grauen Zylinder bildete, jemals zu Boden fiel. Einen Aschenbecher brauchte sie nicht. Sie stellte die heruntergebrannte Zigarette auf ihren Schreibtisch und zündete sich die nächste an. Dieses Kunststück flößte ihnen Respekt ein. »Nur, dass du es weißt«, sagte meine Mutter, »was du gleich hören wirst, ist eine zweischneidige Geschichte. Einige Fakten werden als gesichert dargestellt, aber du kannst dir selbst denken, wie viel davon auf persönlichen Hypothesen beruht, die am Ende zu dieser Rekonstruktion geführt haben. Außerdem könnten neue Dokumente meine Annahmen natürlich substanziell ergänzen oder ändern.«
Maman, sagte ich zu ihr, ich glaube, der Zigarettenrauch kann das Gehirn des Babys schädigen.
Ach was, ich habe in meinen 3 Schwangerschaften eine Schachtel pro Tag geraucht und nicht den Eindruck, am Ende 3 Schwachköpfe produziert zu haben.
Ihre Antwort brachte mich zum Lachen. Lelia nutzte die Gelegenheit, sich eine Zigarette anzustecken und fing an, aus dem Leben von Ephraim, Emma, Noemi und Jacques zu erzählen, den 4 Vornamen auf der Postkarte.